Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und die saß gerade staunend vor ihrer Podcast-App, denn mein Gott, ich habe letztens drüber gesprochen noch, ne, wie viele Hörer hier so unterwegs sind. Hi an alle, nochmal schön, dass du da bist. Und jetzt habe ich gesehen, seit letzter Woche haben wir uns irgendwie fast verdoppelt nochmal. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe gerade überlegt, wo war ich denn? Was habe ich denn gemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du auch den Podcast irgendwie geteilt mit jemandem oder ich weiß nicht, wie das passiert ist. Manchmal ist ja wirklich unerklärlich, auch Social Media und Co. Es gibt so einen ganz lustigen Account, der sagt, hör doch auf, drüber nachzudenken, wann du was wie posten musst und so. Dieses Ding hier ist völlig random. Und ja, manchmal glaube ich auch, ich weiß nicht, was passiert ist, aber danke, auf jeden Fall. Dankeschön, dass du da bist und dass du mir zuhörst und dass du meinen kreativen Gedankengängen scheinbar ganz gerne folgst. Ich mag sowas ja wahnsinnig gerne, deswegen liebe ich auch Voices. Also ich tausche so gern Sprachnachrichten mit Menschen aus. Ich weiß, es gibt ein paar in meinem Umfeld, die mögen das gar nicht, rufen dann immer direkt an. Verstehe ich auch aus deren Warte irgendwie, aber für mich ist das gar nichts. Ich liebe das, mal frei über ein Thema, das mich gerade aktuell beschäftigt, zu reden und während des Sprechens so Bilder dazu zu entwickeln. Und ich habe das Gefühl, wenn Menschen das tun und dann eben an andere, dass diese anderen selber so in so eine Kreativphase kommen, ja, mit dir. Also das ist total schön, also in dem Fall jetzt mit mir, wenn du mir zuhörst, dass du mit mir in so eine Kreativphase kommst und vielleicht selber dir solche inneren Bilder kreierst zu deiner aktuellen Situation. Und ich liebe das. Also ich glaube, das ist so viel wertvoller als linear dir zu sagen, tu jetzt das oder drei Schritte für oder so, sondern ja, einfach so ein bisschen zu quatschen. Ja, lass uns quatschen. Und wenn du das Gefühl zwischendurch hast, ich muss jetzt doch mal was antworten, dann tu das immer gerne aus Social Media, einfach über meinen Account oder auch per Mail oder was auch immer. Apropos, ganz kurz noch, bevor wir starten in das Thema, letzte Woche habe ich auch nochmal schön mal nochmal meine Website drunter gepostet. Manchmal mache ich das in die Shownotes, dass ich, wenn ich jetzt keinen sonstigen Link gerade habe, wo ich sage, hey, melde dich da an oder so, dann poste ich auch manchmal einfach meine Website nochmal hier in die Shownotes, damit du mich mal siehst, falls du mich noch nicht so gut kennst und einfach mal dich so durchstöbern kannst, was ich eigentlich so mache. Und witzigerweise war ich dann kurz nachdem die Folge rauskam, glaube ich, am nächsten Tag, war ich selber nochmal auf der Seite und habe gedacht, um Gottes Willen, Veronika, du musst dringend diese Seite überarbeiten. Das ist ja sowas von nicht mehr aktuell. Also irgendwie ist diese komplette Homepage, also veronika-wirth.de, du wirst es jetzt leider nicht mehr sehen können, weil ich habe, okay, warte, die alte Version, die ich also letzte Woche noch dort gesehen habe, war natürlich mal wieder von mir selber gebaut. Ja, ich mache ja immer alles erstmal selber, setz mich dann ran, fuchs mich in Dinge rein und dann mache ich das erstmal. So, und so war die eben auch, genau, bei Wix von mir gebastelt damals und auch nochmal vor, ja, so vor 3 Jahren nochmal massiv überarbeitet, weil ich da viel mehr auf Firmen gehen wollte, ja. Ich hatte auch so ein Seminar dann nach Entschlüssel deinen Bodycode, was ja mehr so B2C, also Business to Customer, funktioniert hat, sprich für dich, ja, für einfach für Menschen, die nicht zwingend selbstständig sind oder so. Genau, nach diesem Seminar kam dann jemand auf mich zu, der liebe Ludger Quantum, mit dem habe ich ein bisschen zusammengearbeitet, der hat mich da auch sehr gepusht und der hat gesagt, du musst mehr B2B machen, B2B machen. Und dann haben wir ein Seminar kreiert, das hieß dann Success in Motion, dein Körper verkauft. Ja, klingt reißerisch, ne? Klingt geil. aber ist halt, ja, also ist natürlich bewusst reißerisch und dann war auch zum ersten Mal die Quote der Männer in meinem Seminar, ich glaube sogar über 50%. Oder also mindestens 50%, was vorher nie der Fall war. Es waren vorher so 2-3% Männer und es waren Mädels. Und genau, und in der Phase habe ich dann gedacht, ja genau, ich muss mehr auf Unternehmen gehen. Dann hätte ich auch den Auftrag von Edeka, was natürlich auch echt krass für mich war, ne? So mein erster wirklich großer Auftrag im B2B-Bereich. Also ich habe schon vorher ganz viel zwar schon auch für die IHK, für so Institutionen, für die Handwerkskammer und für andere kleine Unternehmen und Teams habe ich schon immer mal was gemacht auf jeden Fall, aber jetzt so Edeka ist jetzt ja doch schon eine größere Sache gewesen, ne? Und da dachte ich, okay, ich lasse jetzt all meine Expertise da reinfließen und biete denen so ein Halbjahresbegleitprogramm an und so. Und das war krass. Und dann dachte ich danach, okay, jetzt muss die ganze Website umgestellt werden, habe alles angepasst und halt viel mehr auf B2B ausgelegt. Das heißt, vom Wording her, es gibt ja dann auch psychologisch clevere Dinge, wie man sowas halt anlegt, welche Wörter man benutzt, welche Formulierungen man dann benutzt und so. Und das habe ich auch alles aus meinen Erinnerungen gekramt, wie ich das so gelernt habe und dachte, okay, ja, du musst mehr diese Wörter einbauen, auch mehr so an den sogenannten D-Typ aus dem Diskmodell, ne, DG-lastig, also viel so das Wort Erfolg und Motivation und Ziele und auch das Wort einfach Unternehmen, Teams, das Thema, das Wort Führungskraft, das, ja, also solche Dinge, ne, waren so viel auf dieser Website dann halt, also einmal eben diese Art von Trainings und, ach so, genau, betriebliches Körpersprachenmanagement, also sowas wie BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, ich habe das dann umgewordet, weil ich halt offiziell kein BGM-Anbieter bin, habe ich gesagt, okay, ich mache halt betriebliches Körpersprachenmanagement, aber auch hier wieder, ne, Betrieb, Management, so, und habe das alles da so draufgelegt. Und dann der einzige andere Reiter, dann zwischendurch kam mal ganz kurz, hey, ich habe auch einen Podcast. Und dann kam wieder Speaking, ja, weil ich ja auch Speakerin bin, also Keynote-Speakerin bin. Ich kann Vorträge halten, die so richtig catchen. Und das ist ja eigentlich auch was, was natürlich Firmen buchen. Also keine Lydia 36 aus Hünstetten, ja, bucht mich für einen Vortrag für 10.000 Euro für sich im Wohnzimmer oder was. Also das sind ja, Speaking ist halt auch ein ganz anderes Business wieder und es ist rein B2B auf jeden Fall. Naja, so, und dann ist das halt noch da aufgetaucht und dann irgendwann ganz unten noch so drei, also Buttons im Grunde, so drei Buttons und da stand dann irgendwas mit Tanz der Psyche, glaube ich, war da noch oder so, oder Online-Kurs. Dann halt die New Motion, die ja tatsächlich auch an sich aktuell sind, die habe ich ja gerade erst abgeschlossen wieder, die, keine Ahnung, 15, 16 so Runde oder so. Und dann noch ein Button-Ausbildung, glaube ich. Aber das sind so, die waren auch noch gelb auf weißem Hintergrund, also so richtig gut sichtbar. ja. Und dann habe ich mich da so durchgesucht, das gibt's ja nicht, man muss dringend die Website anpassen, das ist ja total auf Business ausgelegt und spricht somit auch gerade überhaupt nicht meine Leute an und auch eigentlich gar nicht mein, alles, was ich so in meiner Vision habe, wo es mit Success in Motion hingehen soll, warum ich das Ganze hier gegründet habe, warum ich mich seit 9 Jahren mit dem ganzen Bums hier rumschlage auch teilweise, also mit dem Thema Selbstständigkeit an sich. Und das ist ja hier alles so gar nicht, also rauszulesen. Und dann klicke ich auch noch auf einen dieser Buttons und dann öffnet sich in einem neuen Fenster, weil das stimmte soweit, das habe ich so programmiert, dass sich immer ein neues Fenster öffnet, weil ich selber immer genervt bin, wenn ich mich dann verklicke und dann auf der Seite sich was ändert und man kommt dann nicht nochmal direkt zurück oder so. Naja, also sprich, neuer Tab hat sich geöffnet und dann steht da, triff jetzt reife Frauen, 50, ab 50 in deiner Umgebung oder irgendwie sowas. Und ich saß hier stillschweigend auf meinem Sofa, natürlich mal wieder mitten in der Nacht, irgendwie so 2.36 Uhr, liege ich hier auf dem Sofa und scroll mich da so durch und bin eigentlich die ganze Zeit so am Kopfschütteln und hab die Augen schon halb zu, während ich mich da durchscrolle und dann klicke ich eben auf diese Seite, sehe das und ich war noch genauso ruhig in meiner Gestik, aber meine Augen waren hellwach und ich dachte, Alter, okay, jetzt, also, das ist jetzt wirklich ein Zeichenbringer. Du musst dringend diese Seite überarbeiten. Also, natürlich, keine Ahnung, wie das passiert ist. Darf man ja niemandem mehr erzählen, der ein bisschen Ahnung von IT hat, weil es muss ja irgendwie gehackt worden sein. Keine Ahnung. Ist auch egal am Ende. Auf jeden Fall war das so der ausschlaggebende Punkt, nochmal zu sagen, das muss überarbeitet werden. Und jetzt haben noch findige Hörerinnen, so eine, genau zu sein, weil die begegnet mir nämlich hier auch in der Simo wöchentlich und die kam dann auch auf mich zu und hat gesagt, Veronika, ganz kurz, ich wollte dich nur drauf aufmerksam machen, wenn man auf deinen Link klickt, dann passiert das, dann habe ich gesagt, ja, ach, sag nix, ich weiß, ich habe es schon entdeckt und ja, und dann habe ich mich dran gesetzt und jetzt kannst du ja mal auf die Seite gehen, nochmal und dir anschauen, wie ich das umstrukturiert habe. Man muss sagen, es war vorher viel bunter. Das war vielleicht noch das Einzige, was ein bisschen das Ganze aufgelockert hat bei den ganzen Unternehmer-Buzzwords. War so dieses Bunte war vorher dann jetzt zwar mehr drauf, ja, aber dadurch auch ein bisschen überladen. Also ganz viele Blätter und Gold und Glitzer und guck mal, hier habe ich noch eine schöne Vektorgrafik gefunden, die muss hier noch irgendwie rein. Ja, genau. Und jetzt ist es super clean. Aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, es spricht noch mal sehr klar genau die Frauen an. Sagen wir es doch, wie es ist. Also nichts für ungut. Ich weiß, dass auch ein paar Männer zuhören. Und ihr seid auch natürlich immer herzlich willkommen. Ich habe ja auch gerade zum Beispiel ein 1:1, ja, so ein 1:1-Block praktisch, ne, über 5 Termine mit dem lieben Christian Lottermann. Ganz, ganz toller Coach, Mentor, der sehr, sehr erfolgreich ist und mit ganz, ganz vielen Größen der Branche im NLP-Bereich und so zusammenarbeitet. Genau, mit dem habe ich jetzt gerade 5 Sessions hier auch gemacht im Bereich Körpersprache, Präsenz und so. Und das, ich liebe das und ich mache das auch super gerne mit Männern. Dennoch ist meine Kernzielgruppe sind definitiv Frauen. Und ich hoffe, dass ihr lieben Frauen, als natürlich, wie gesagt, auch ihr paar, 3, 4 Männer, euch wohlfühlt auf meiner Seite jetzt, dass ihr trotzdem das Gefühl habt, dass es, ihr seid da irgendwie klar, werdet da klar durchgeleitet, was ich eigentlich so mache. Und bei dem Online-Kurs nicht erschrecken, da geht es nicht darum, dass ich neue, wie heißt das hier, OnlyFans-Seite dahinter baue. Sondern da steht Coming Soon, aber weil ja da noch ein Projekt aussteht. Aber dazu kann ich jetzt gerade noch gar nicht viel mehr sagen. Nur, wie kam ich denn jetzt schon wieder da drauf? Ach so, genau, mehr Hörer und alles. Also das habe ich auf jeden Fall umgebaut. Was kann es jetzt ja auch nicht sein, warum ihr euch hier verdoppelt habt. Naja, vielleicht sollten wir mal starten, bevor sich das Ganze wieder dezimiert. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Und wenn du in Zukunft auf meine Seite gehst, ich hoffe, du hast einen halbwegs einen Durchblick, was ich da so mache. So, heute soll es gehen um 3 Erlebnisse, die just in dieser Woche mir exakt so passiert sind. Und ich habe mir über jeden einzelnen Punkt so ein bisschen Gedanken gemacht zwischendurch. Eigentlich waren es 4 Sachen und diese eine Sache habe ich aber dann auch in meiner Story auf Instagram schon so ein bisschen geteilt. Und wenn ich jetzt überlege, inwiefern ich so das Fundament der anderen 3 Punkte am Ende so herausklabüstert habe, hätte man diesen 4. Punkt auch noch mit reinnehmen können. Und die Überschrift vielleicht dieser 3 Punkte könnte sein Kontrolllosigkeit. Und inwiefern wir ja doch alle immer mal wieder denken, wir könnten in irgendeiner Weise in diesem Leben die Kontrolle über irgendwas haben. Und natürlich wissen wir einerseits rational, ja, ich weiß, es ist alles nichts ist kontrollierbar und du weißt nie, was in 5 Sekunden passiert, ja, und geschweige denn morgen oder auch erst in einem Jahr. Und trotzdem planen wir und planen wir und wollen alles genau machen und richtig machen und so weiter. Und es gibt dann doch und ich glaube, Menschen, die trotzdem noch sehr an diesen Plänen und an der Planung und an all die, also an dem Ziel irgendwie immer sehr, 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 sehr festhalten, die sind umso erschütterter, wenn ihnen im Alltag dann immer mal wieder Situationen begegnen, in denen sie merken, wow, ich habe echt so gar keine Kontrolle, wenn man genau hinguckt, ne, über irgendwas. Also ja, und das ist, wie gesagt, so ein bisschen vielleicht das, worauf diese 3 Situationen, von denen ich dir jetzt gleich erzählen möchte, basieren. Und ja. Damit starten wir jetzt einfach. Ich habe kurz überlegt, also dieser 4. Punkt, nur ganz kurz, falls du meine Story gesehen hast, die Tage. Es ging darum, dass ich meine grünen, warte, wie hat das heute eine 10-Jährige, die meine Schuhe angeschaut hat, die hat gesagt, ah, sind das so Strumpfstiefel? So hat sie es, glaube ich, genannt. Strumpfstiefel. Ich sage, ja, genau, das sind wohl Strumpfstiefel. Das sind so grüne Stiefeletten, so spitz vorne und ein dünner Absatz. Und dieser Absatz war komplett abgelaufen. Ich habe die zum Schuhmacher gebracht zum ersten Mal in meinem Jahr, in meinem Jahr, in meinem Leben. Dachte ich, komm, lass das nochmal machen, weil ich mag die auch echt gerne und das sind wirklich auch Schuhe, die stehen jetzt nicht so jede Woche sowieso bei Deichmann rum. Aber wirklich teuer waren die eigentlich auch nicht, also habe ich lange überlegt, oh, lohnt sich das? Gut, und dann hat die mir halt schon gesagt, ja, wir können den Absatz machen, das sind so 20 Euro. Ich würde Ihnen ja empfehlen, lassen Sie doch die Spitze auch gerade neu machen, weil gucken Sie mal, da ist der Stoff, der ist schon so leicht angerissen und nicht, dass das wird dann schnell mehr. Da habe ich gesagt, ja, das mag sein, aber wie gesagt, die waren nicht so teuer. Und da habe ich gesagt, 20 Euro jetzt nochmal ist okay, aber ja, das hätte dann nochmal 40 gekostet. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, wir machen jetzt mal den Absatz, das passt schon. Und dann war ich die halt abholen und dann sagt sie, Ja, ach schön, dass Sie das. Genau, gucken Sie mal, er hat den ab, ja, er hat die Spitze jetzt doch noch gemacht, weil glauben Sie mir, das wird am Ende, das wird schnell mehr und so. Und dann habe ich gesagt, ach Gott, wie goldig, ja, nee, vielen Dank, das ist ja wirklich nett. Und dann sagt sie, mach dann 40 Euro bitte. Und dann hab ich gesagt, was? Also, ne, ich dachte erst, ah, voll, voll nette Gestik, ne, also Geste, nicht Gestik, Gestik auch, die war toll, aber nette Geste, nee. Also doch, vielleicht trotzdem. Vielleicht war es trotzdem noch eine nette Geste, aber trotzdem auch den Preis dafür zu nehmen, obwohl der Auftrag ein ganz anderer war. Und ich das ja aktiv auch ausgeschlossen habe. Also ich meine, wir haben ja darüber gesprochen und ich habe dann gesagt, nee, bitte machen Sie ruhig nur mal den Absatz. Das fand ich ja dann schon interessant. Und jetzt war das halt eine ältere Dame und ich glaube, der Schuhmacher selber ist noch älter. Die hat mir dann auch gesagt, ja, nur dass Sie wissen, wir sind nur noch bis Juli hier und dann verabschieden wir uns hier. Und ich denke mir, dass die halt in Rente gehen und dann so jemand schlägst du das nicht ab. Machen wir uns nichts vor, du hättest es auch nicht gemacht. Du hättest auch nicht dann Aufstand gemacht, oder? Wenn da eine Mitte 70-jährige Dame vor dir steht und dich mit ihrem wirklich süßen Gesicht, also so von der Gesichtsdeutung, Körpersprache, Psychosomatik her, so ein ganz, ganz süßer S-Typ, ja. Nee, den brüllt man nicht an und sagt, ja, was fällt Ihnen denn ein? Ich zahle nur 20 Euro, das war so abgemacht. Naja, auf jeden Fall, wohin wollten wir? Genau, wir wollten zum Thema im Alltag Situationen, wo du dann doch immer wieder merkst, ja, egal wie sehr ich denke, ich hätte irgendwas im Griff, ah, dann kommen doch immer wieder Situationen, da läuft es dann doch so gar nicht so, wie du geplant hast. Und damit du schon mal weißt, falls du jetzt denkst, ja, es ist aber jetzt ja kein wildes Thema, also unter Kontrolllosigkeit stelle ich mir ja was viel Schlimmeres vor. Ja, ich hatte auch schon sehr, sehr schlimme Kontrollverluste in meinem Leben, aber um die soll es halt tatsächlich gar nicht mal so gehen, sondern wie gesagt, ich glaube, dass diese Mini-Kontrollverluste oder vielleicht ist es wirklich ein zu hartes Wort, ja, aber diese Mini-Momente, in denen du merkst wieder, egal wie sehr ich das überdenke und durchdenke und plane und mache und anweise, vielleicht sogar, vielleicht bist du auch selbstständig und hast ein Team oder wie auch immer, und dann kannst trotzdem genau das Gegenteil am Ende dabei rauskommen oder so, ne? Das heißt, und dann ist ja die Frage, was macht das halt mit dir? Und ich glaube, dass egal, ob du in dem Moment, ob es wirklich viel mit dir aktiv macht und du ganz bewusst dann auch in dem Moment, ne, in eine Diskussion gehst oder in, ne, dich das so richtig auffühlt oder auch nicht, aber dass es trotzdem immer wieder auf diesen erstmal kleinen Sandhaufen in der Sanduhr, ne, so dieser, wenn du sie gerade frisch umdrehst, die Sanduhr, dann ist da nur so ein ganz, ganz, also ja, es dauert kurz, okay, aber nehmen wir das Bild jetzt trotzdem, sondern dann ist da so ein ganz, ganz kleines Häufchen Sand. Aber jede dieser Momente ist ein weiteres Körnchen Sand, das auf dieses Häufchen halt rieselt, ja, und innerlich, so. Und das heißt, irgendein Teil in dir wird immer mehr das Gefühl haben, wenn du weißt, dass du ja eigentlich so gerne planst und dass du ja eigentlich so gerne alles im Griff hast und dass du eigentlich Angst davor hast, dass die Dinge anders laufen, als du es dir jetzt gerade ausgemalt und gewünscht hast und wie du es dir doch vorgenommen hast. Je mehr du praktisch ja dadurch lernst, es kommt eh anders, desto mehr kann dich das halt verunsichern und vor nächsten Schritten unbewusst abhalten. Weißt du? Also, dass du gewisse Schritte wirklich gar nicht mehr erst gehst und Entscheidungen gar nicht mehr erst triffst, weil du vielleicht gar nicht mal bewusst, wie gesagt, und gerade dann spielen diese vermeintlich unwichtigen, kleinen Kontrolllosigkeiten im Alltag echt eine große Rolle, weil dieses Sandhäufchen immer größer wird, ja. Und so ein bisschen mitsteuern und sagt, ah, mach das mal lieber nicht, guck mal, du weißt, das kommt am Ende eh mal alles irgendwie anders. Ja, und deswegen lass uns mal drüber sprechen, wie ich damit umgehe. Und natürlich würde mich auch interessieren, wie du damit umgehst. Also wie schnell werfen dich Dinge vielleicht aus der Bahn und was machst du dann, wenn Dinge einfach irgendwie überraschend anders sind, als du in dem Moment denkst? Also, wir kommen jetzt mal zu, falls du meine Story gesehen hast, dann war das jetzt ja bisher noch nichts Neues für dich, aber jetzt kommen wir zu den drei anderen Situationen. Okay, Situation Nummer eins. Ich war am Donnerstag, genau, es beschränkt sich sogar diese ganzen Erlebnisse, lass mich überlegen, ja doch, schon so auf die ganze letzte Woche, aber jetzt die nächsten, also die ersten beiden Punkte auf Donnerstag, Freitag. So, wir starten also bei Donnerstag. Donnerstag, ist so unnötig, immer sowas zu sagen, ne? Vielleicht hörst du diesen Podcast gerade 2029 und egal. Ich will nur sagen, in kürzester Zeit aufeinander gefolgt. Ich gehe meinen Sohn von der Schule abholen. Dort herrscht natürlich, wie immer, wie man das auch aus den Medien kennt, ein gewisses Verkehrschaos wegen Parkschwierigkeiten. Ja. Und ich versuche eigentlich immer schon so da anzukommen, dass ich denke, die meisten müssen ihre Kinder jetzt eigentlich schon abgeholt haben. Und naja, aber an dem Tag war aus irgendeinem Grund war es wirklich immer richtig, richtig, richtig voll. Und es gibt dann neben dem eigentlichen Parkplatz unten, gibt es noch eine Straße weiter, noch so eine Kurve. Und von da aus kommt man eigentlich auch relativ schnell zu diesem, zu der Betreuung, wo ich ihn dann abhole. Und in dieser Kurve stehe ich dann auch manchmal so semi-optimal, ja, weil ich dann immer denke, komm, jetzt gerade für die 2 Minuten, ne, flitze ich da hoch, hol das Kind ab und setz mich wieder rein, das ist schon mal okay. Vor allem steht da jeder, steht auch wirklich so chaotisch, ne? Und hier das Kollektiv erlaubt ja dann manchmal. Naja, und so stand ich dann dieses Mal, ich wollte mich in diese Kurve stellen, aber selbst meine Kurve war schon beparkt, ja, so dass ich noch nicht mal da illegal parken konnte. Und dann habe ich gesagt, ah, guck mal, wenn ich jetzt hier noch ein Stückchen weiterfahre, da ist doch tatsächlich noch was frei. Und dann war halt eine Einfahrt, aber Achtung, Achtung, ist jetzt eigentlich, habe ich jetzt ganz schlecht angebahnt, weil es klingt jetzt vielleicht so, als hätte ich mich jetzt wirklich vor die Einfahrt gestellt, an der übrigens auch ein gelbes Schild mit schwarzer Schrift, wie wir das kennen, hing mit der Aufschrift Einfahrt Tag und Nacht freihalten. Ja? Ausrufezeichen, wichtig in Deutschland. Wenn da kein Ausrufezeichen ist, dann ist es nur eine Empfehlung. Okay, also so ein Schild hing da auch und ich habe das auch gesehen und dachte dann, ah ja, okay, aber das, da, aber dann war eben noch so ein, also kennt ihr das, so ein, einmal so eine Einfahrt praktisch mit diesem Tor, an dem das Schild hing und dann der so ein Drittel auf der rechten Seite dieses Tors war aber noch so ein Durchgang mit einem Türgriff, wo man halt einfach nur so das Türchen aufmachen kann und selber durchgeht, verstehst? Und ab dann war eine Mauer. So, und die Mauer waren alleine locker, warte, lass mich meine mathematischen Fähigkeiten ganz kurz auskommen, so 4/5 meines Autos, ja? 4/5 meines Autos konnte ich also noch vor der Mauer stehen und 1/5 meines Autos stand eventuell wohl noch vor dem Teil der vermeintlichen Einfahrt, wo dieses Durchgangs der Mensch geht durch das Tor, Türchen ist, ja? Also was ich sagen will, ist ja, dass das Auto, wenn man da mit einem Auto hätte reinfahren wollen oder raus, hätte man das auf jeden Fall noch geschafft. Also locker, so. Gut, du kannst dir schon vorstellen, ich bin also dann Samuel abholen, wir kommen gerade zurück. Ich gehe zum Auto, es macht bing bing, Samuel will einsteigen, erzählt mir eigentlich gerade noch was und da kommt ein Mann angefletzt von diesem Wohnhaus an sein Tor von innen, an sein Tor, lehnt sich so auf das Tor und mit einem Zeigefinger in der Luft guckt er mich super wütend an und schreit regelrecht, das, was Sie hier machen, das ist einfach nur asozial. Dann habe ich mich erst umgeguckt und gesagt, Entschuldigung, ich? Und sagt er, wie Sie hier stehen, hier ist meine Einfahrt, das ist meine Einfahrt. Älterer Mann, muss man dazu sagen, ist, weiß ich nicht, ob man es dazu sagen muss. Ich sag's mal dazu. Vielleicht mach du dir dein Bild. Aber genau. Und ich war im ersten Moment, ich war richtig schockiert, weil er wirklich extrem schrie sofort. Und Samuel war auch ganz, ne, der war wie im Freeze. Guckt mich kurz an, guckt den Mann nochmal an, wusste dann gar nicht genau, wohin mit sich. Und dann habe ich gesagt, ich konnte nicht viel sagen. Genau, also ich. Und dann sag ich, ja, was denn sonst? Wie kann man denn so parken? Und dann habe ich gesagt, ach Gott, das tut mir leid. Es tut dir überhaupt nicht leid. Und brüllt mich so an. Nichts tut ihnen leid. Nie tut ihnen irgendwas leid. Und dann hat richtig ausgeholt. Und dass er nicht meine Mutter beleidigt hat, war wirklich alles. Also er war völlig außer sich. Und in dem Moment, also sprich, warum kommen wir unter diesem Themenpunkt zu dieser Geschichte? Die Situation war in meinen Augen wesentlich undramatischer, als sie dann im Außen sich plötzlich, also ne, wie sich so eine Situation so entwickeln kann, dass wirklich so ein Stress, so ein Streit, so eine Brüllerei auf der Straße entsteht. Und dann habe ich auch gesagt, hätten sie rausgemusst, es ist meine Zeit, wenn ich hier raus muss, dann muss ich hier raus und sie verplempern meine Zeit. Dann habe ich gesagt, das verstehe ich wirklich gut. Und dann, also er hatte mich auch irgendwie, weil Also natürlich jetzt, was die Sache anging an sich nicht, und ich hätte mich jetzt genauso hinstellen können, jetzt sagen können, also guter Herr, jetzt gucken Sie mal, jetzt machen Sie mal bitte kurz das Tor aus, setzen Sie sich bitte in Ihr Auto, und wenn Sie hier nicht durchkommen, dann gebe ich Ihnen jetzt und hier 100 € auf die Hand oder was weiß ich, erfülle ich Ihnen irgendeinen Wunsch. Das kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein, Sie kommen hier locker durch. Also ich hätte ja reingehen können, ich hätte es ja diskutieren können, aber ich habe in dem Moment schon abhängig ab seinem ersten Satz und seiner Ultra-Aufregung, die er in sich trug. Er musste übrigens, glaube ich, gar nicht weg, weil ich bin danach extra, ich habe mich erstmal mit Samuel ins Auto gesetzt, dann musste ich erst im Navi noch was angeben, das hing dann kurz mit der Verbindung des CarPlays, also hat das ganz kurz gedauert, und Samuel hat schon gesagt, Mama, fahr besser, und dann habe ich gesagt, ja, ist alles gut, Samuel, immer, wir sind ja da, und wenn er jetzt hier raus muss, dann kann er rausfahren, ich fahre sofort, ich muss hier gerade nur verbinden, und dann hat also wirklich jetzt gar nicht künstlich verlängert, sondern das hing wirklich kurz. So, und dann sind wir so eine Minute später, sind wir dann so langsam losgerollt, und dann bin ich aber auch extra nochmal Richtung Wald nach unten ganz langsam, im Rückspiegel noch ein bisschen beobachtet, dann habe ich unten erstmal gewendet, ganz entspannt, dann habe ich noch eine Nachricht auf meinem Handy kurz beantwortet und bin dann nochmal ganz langsam zurück, und der Typ sah auch nicht aus, als hätte er irgendwo hingemusst, also der war in so einer Latzhose, so wie auf dem Land halt, ne, wie Menschen da halt so tagsüber, wenn die Sonne scheint, unterwegs sind, als Senior. Genau, und das Auto stand, also sein Auto stand auch noch ganz normal da drin, und ja, so, also sprich, ich hätte es ja wirklich ausschlachten können, nicht sagen können, wo wollten Sie denn so dringend hin? Ich bin ja jetzt da, dann, ne, wieso fahren Sie nicht los? Oder keine Ahnung, ich hätte es halt so provozieren können, aber wenn Menschen schon so aufgrund in so einer Situation gehen, dann hat das ja gerade mit mir eigentlich gar nicht so viel zu tun. Wie gesagt, vor allem, ich stand noch nicht mal wirklich davor. Und er musste scheinbar auch eigentlich gar nicht so richtig dringend weg. Das heißt, dass die ganze Situation war gar nicht so, wie sagt man, so akut, ja, wie er eigentlich in seiner, wie heißt das, in seiner, in seinem, im Subtext, nee, in seiner Tonalität und allem, ja, wie das so klang. So akut war es gar nicht. Also habe ich gedacht, wow, der ärgert sich gerade richtig doll über tausend Dinge in seinem Leben wahrscheinlich. Und mit Sicherheit ist auch eins davon, dass oft hier Autos auch wirklich direkt vor seiner Einfahrt stehen. Und vielleicht kam er auch schon mal nicht raus. Und das kann ja alles sein. Und als er dann eben mit dem Punkt kam, ja, wenn ich jetzt hier raus muss und dann und auch nicht hier für 2 Minuten hin und zurück und am Ende dauert es dann doch immer länger. Und selbst wenn es 2 Minuten sind, das sind 2 Minuten meiner Zeit. Und da hat er mich. Da habe ich gedacht, ja, ich bin total bei Ihnen, ich hasse warten. Also jetzt hab's leise gesagt, er hat mich eh nichts sagen lassen, er war ja so am Brüllen. Aber ich merke dann immer, dass innerlich natürlich irgendwas in mir regt sich so, weil natürlich, wenn so ein Stress entsteht, ne, gehst du ja in so einen komischen Modus innerlich. Aber ich war sofort so total verständnisvoll und habe gesagt, wissen Sie was, Sie haben, also da muss man mal aufpassen, dass das dann nicht so ironisch klingt, ne? Und dass ich ihn da jetzt noch irgendwie auf die Schippe nehmen will mit. Das mache ich manchmal auch. Manchmal mache ich dann sowas extra. Ich, oh, sie sind aber laut oder so. Aber nee, habe ich ganz bewusst, ich habe gesagt, ganz wirklich, ich verstehe sie. Ich verstehe es total. Wird mich total nerven. Ich fahre jetzt weg und jetzt weiß ich Bescheid. Ja, das will ich hoffen. Und dann ist er weggestampft. Und wie gesagt, am Ende, wir sind da vorbeigefahren, Minuten später, und es hat sich nichts verändert. Ja, aber wie? Frage. Wie wärst du mit der Situation umgegangen? Also jetzt so ganz ehrlich mit dir selber. Kennst du solche Situationen, wo Menschen aus dem Nichts auf der Straße, fremde Leute, dich aus irgendeinem Grund anbrüllen, weil du irgendwie scheiße gefahren bist, weil du irgendwie, ich weiß gar nicht, warum machen Menschen das? Mir würde es nicht einfallen, aber ja, vielleicht kennst du solche Situationen. Und wie gehst du damit um? Also kannst du das ziemlich schnell dann auch so von dir, also jetzt so eine Situation, ne? Man könnte jetzt ja sagen, ja, kommt drauf an, wenn es aber doch was direkt wirklich mit mir zu tun hat und wenn, keine Ahnung, aber jetzt gehen wir mal nur von dieser Situation aus. Würde mich mal total interessieren einerseits, aber vor allem für dich vielleicht interessant, wie beleuchtest du eine solche Situation, die marginal erscheint, aber es ist ein Teil von, wow, das Außen entreißt mir gerade komplett die Kontrolle über die Situation, weil er so schreit, dass, wenn ich es jetzt kontrollieren will, selber laut werden müsste. Und dann ist die Frage, will ich das? Oder lasse ich diese vermeintliche Kontrolllosigkeit jetzt einfach mal gerade da sein? Und erstes Learning aus dieser ersten Situation ist natürlich, worüber du keine Kontrolle hast. ist über die Reaktion von Menschen im Außen. Nie. Nie. Das ist jetzt ein Beispiel mit diesem Senior, der sein Durchlauftürchen beparkt sah. Ja, nennen wir es so. Aber wie oft haben wir auch einfach nur schon Schiss davor, dass es irgendeine Reaktion im Außen geben könnte, von wem auch immer, zu was auch immer. Und dann denkst du, aber sei dir mal bewusst, jetzt kann ich natürlich auch ein kleines Feuer jetzt entfachen damit, ne, in dir drin, aber sei dir mal bewusst, du wählst schon vielleicht 100, 200 Möglichkeiten in deinem Kopf, wie Menschen auf dich reagieren können und was die denken können, was die sagen können und wie die sich aufregen können und wie die vielleicht hinter deinem Rücken und so weiter. Aber weißt du was? Das Ganze kannst du nochmal mit 10 potenzieren, nämlich mit all den Möglichkeiten, die du gar nicht auf dem Schirm hast. Die du gar nicht auf dem Schirm haben kannst. Das sind nämlich genauso Situationen wie ich in diesem Tag vor dieser Mauer parkend mit ein Fünftel vorne, ja. Mit so vielen Reaktionen von Menschen im Außen kannst du gar nicht rechnen und kannst das gar nicht in Betracht ziehen. Und je mehr du versuchst, all deinen Eventualitäten im Kopf schon irgendwie gerecht zu werden, sei dir gesagt, wie gesagt, da sind noch 500 andere, an die hast du noch gar nicht gedacht. Das heißt, es ist ja schlicht das, Dümmste, was wir machen können, uns vorzunehmen, all diesen Eventualitäten irgendwie einen Plan schon mal, also uns für jede dieser Eventualitäten einen Plan zu überlegen, anstatt vielleicht einfach so dieses Deal with it. Wie sagt man das denn eigentlich auf Deutsch? Ich mag das immer so. Auf Englisch, finde ich, trifft das genauso den Kern der Sache. Mal so mir selber zu sagen, ey, so, es ist halt so, wie das halt ist. Und Menschen werden immer auf irgendeine Art reagieren und ich werde es absolut nicht kontrollieren können. Egal, wie sehr ich mich bemühe. Also, Punkt Nummer 1, wir wiederholen. Worüber haben wir keine Kontrolle? Über die Reaktion von Menschen im Außen. Ganz genau. So, ich trinke jetzt einen Schluck. Nein, ich drücke nicht Pause, weil ich mir nicht sicher bin, ob, wenn ich jetzt hier Pause drücke, die Aufnahme danach nochmal weiterläuft oder ob ich dann 32 Minuten nochmal aufnehmen muss. Okay, Punkt Nummer 2 ist weniger, in Anführungszeichen, amüsant wie die erste Geschichte. Punkt Nummer 2, über den du keine Kontrolle hast und mit Kontrolllosigkeit einfach klarkommen musst. Es war Freitag morgens, war das Freitag? Ja, doch, genau, auf jeden Fall. Freitags morgens habe ich mich gerade fertig gemacht im Bad und Samuel, um Samuel halt zur Schule zu bringen, und Samuel war eigentlich in seinem Zimmer, hat sich gerade angezogen und so. Und ich habe Samuel schon öfter gesagt, dass so dieses, also es gibt zweieinhalb Dinge, die bei Mama einfach verboten sind, die einfach bei mir nicht gehen. Und das ist erstens, oder sagen wir mal dieser halbe Punkt ist, mein Gesicht zu verdecken. Sprich, wenn wir so spielen und Höhlen gebaut haben, früher haben wir ganz viel Höhlen gebaut oder manchmal auch so, ja, oder auch mit der Decke dann, ne, wenn er so über uns liegt oder sowas, dann sage ich immer, lass bitte mein Gesicht frei. Also es sei denn, es ist natürlich noch Luft drunter, ja, also jetzt wirklich so ein Zelt oder so, das geht natürlich schon. Aber wenn jetzt so eine Decke auf ist oder manchmal, wenn wir dann mit Kissen zu spielen und er baut mich dann so zu, ja, dann sage ich immer, nein, es kommt nichts auf mein Gesicht. Nicht auf mein Gesicht. Das hat Gründe, auf die ich auch jetzt in dieser Podcast-Folge nicht eingehen würde, aber nichts darf mein Gesicht verdecken. Genau, und das weiß er auch, und auch im Spiel kommt das dann immer mal vor, dass er dann ein Kissen oder so, ne, und legt das so auf mein Gesicht, und dann sage ich immer, Samuel, bitte, und dann weiß er es auch immer wieder direkt und alles cool, ja. Das war jetzt so der halbe Punkt, weil ich sag mal, wenn er auch manchmal mit den Händen oder so, manchmal mag ich das auch tatsächlich nicht so gern, wenn jetzt, also natürlich kann, er streichelt mich auch ganz viel mal oder und gibt mir ultra viele Küsschen und all das, ist alles kein Problem, aber egal, ich kann es nicht so richtig beschreiben. Auf jeden Fall halber Punkt. Der andere Punkt, der bei Mama gar nicht geht, ist Kitzeln. Ich halte Kitzeln, ich meine, ich hätte das in irgendeiner Podcast-Folge auch schon mal ausführlich dargelegt, ich halte Kitzeln absolut für eine Körperverletzung. Also meine ich wirklich ernst. Das ist aber auf meine Erfahrung halt begründet, weil mein Papa mich als Kind immer festgehalten hat und sich auch so auf meine Arme gekniet hat und mich so gekitzelt hat, dass ich, egal wie lange ich und wie oft ich Stopp gerufen habe und dass ich das nicht möchte und er soll aufhören, 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 bis ich geweint habe aus Verzweiflung und auch aus Schmerz, weil ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, dass wenn Kitzeln zu einem Schmerz wird, dass das nicht mehr dieses kitzelige Hihihi ist, sondern wirklich wehtut. Also einfach durch, vielleicht auch durch dieses innere Lachen müssen wegen des Kitzelns, aber dass das schon zu einem Krampf wird. Also das finde ich unerträglich. Ich finde das so schlimm. Also wahrscheinlich, weil ich das damals so schlimm fand und er hat immer erst dann aufgehört, wenn ich schon ein paar Sekunden lang geweint habe halt einfach. Und meine Mama hat immer erzählt, er hat immer Spaß so am Quälen, ja. Und deshalb kann ich das gar nicht haben, wenn man mich kitzelt. Also mal so ein Pieks in die Seite, oh, finde ich halt dann doof, dann zucke ich, aber ist okay, ja. Aber alles andere ist dann irgendwann Jahre später mal mit einem Ex-Freund von mir so richtig eskaliert. Da weiß ich auch, da mussten wir danach zu seinen Eltern runter und mussten uns einen Löffel und Eis organisieren, weil, also der hat sich auch irgendwie so auf mich und mich so festgehalten und gekitzelt und ich bin so eskaliert, so ausgerastet, dass ich dem, ich weiß gar nicht, mit dem Ellenbogen gegen die Schläfe, also irgendwie an den Kopf geknallt bin und er ist mit so einer Wucht mit dem Kopf dann auf den Nachttischschrank gescheppert, ey, dass der so, also der hatte so eine richtige Wunde, die geblutet hat dann und das wurde auch super dick und dann, ja, und dann hat die, seine Mutter, recht unangenehm, ne, seine Mutter hat dann gesagt, ja, nimm noch einen Löffel mit, du musst den Löffel, den kalten Löffel da drauf drücken, damit diese Beule wieder weggeht. Naja, also so geht das dann bei mir aus, ja. Und deswegen ist Kitzeln auch verboten bei Mama, das weiß Samuel. Und ich kann das auch ganz schwer ertragen, wenn er gekitzelt wird. Aber ich versuche das immer, ich weiß, keine Traumaübertragung oder so. Ich sag dann immer, du sagst einfach, ne, wenn dir das zu viel ist, sagst du einfach stopp, okay. So, und dann, ja. Punkt Nummer 3 ist mich erschrecken. Was bei Mama gar nicht geht, ist erschrecken. Also wirklich auf so eine, ne, jetzt, wenn wir im Spiel sind und wir sind uns beide bewusst, dass wir gerade spielen und der ganze Fokus liegt praktisch aufeinander, ja, und oder wir spielen Verstecken oder weiß ich nicht, ne, und es ist irgendwie so ein bisschen dann, und dann kommt irgendwie so ein Buh, ne, und ich hab dich gewonnen. Dann ist das was anderes, weil dann weiß ich ja in der Situation, ja, ne, dass sowas kommen könnte, das ist was anderes. Aber im Alltag, wenn ich einfach irgendwo gerade an der Küche stehe, überlege, oh, was mache ich zu essen oder gerade am Kochen bin oder auf dem Klo sitze, keine Ahnung, mich anziehe, duschen bin, was auch immer, und ich bin halt gerade eigentlich ganz woanders und meinen Gedanken auch. Und dann jemand kommt und mich erschreckt. Was dann in mir passiert, ist die meiste Zeit noch gerade so abfangbar, sagen wir mal so. Noch gerade so abfangbar in dem Moment, wo ich checke, es ist eigentlich nichts. Aber ich hatte auch schon die Situation, das darf man eigentlich auch keinem erzählen. Ich glaube nicht, dass sie den Podcast hört. Und selbst wenn ist ja nichts passiert, aber es wäre mir jetzt trotzdem unangenehm, irgendwie das vor ihr zu erzählen. Aber wir hatten ein, zweimal die Situation und einmal wirklich doll, dass eine Kundin halt da war, die sich so gut wie nie bemerkbar macht unten. Und der Kurs ist, da sind eh immer nur wenig Mädels da, das weiß ich auch. Und manchmal war auch schon keine da. Und dann war ich gerade irgendwie noch so am, ich hatte noch so einen Stöpsel im Ohr und habe noch eine Nachricht abgehört von einer Freundin und irgendwas und wollte da gerade antworten. Und gehe runter und komme in den Raum und plötzlich steht die einfach vor mir. Also so, und ich habe mich so erschreckt. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, natürlich wollte die mich ja nicht erschrecken, ne? Aber dennoch, ich habe mich so ultra erschreckt, dass dieser, was ich gerade gesagt habe, mit diesem, der Moment, dass ich es noch schaffe, das abzufangen, weil ich ja sehe, es ist keine Gefahr und es ist alles gut, dass ich den fast nicht erwischt hätte. Und ich, weil, also was ich auch wirklich dann, was ich nie erwische, also was ich nicht abfangen kann, ist meine körperliche Reaktion. Ich beginne sofort zu zittern und in mir ist alles auf Fight, Flight halt, keine Ahnung. Das löst eine, Achtung, jetzt erstmal vorsichtig in Anführungszeichen, eine Art Panik in mir aus. Also wirklich so, dass egal wie rational ich in dem Moment diesen Mensch vor mir sehe und sehe, es ist nichts, ja, ist mein Körper schon etliche Schritte weiter und ist eigentlich schon in einer Panik drin. So. Und das war in so einem Moment, das ist dann noch so ein bisschen Professional Stage, ja, also das ist Tanzschule, das ist mein Business. Da, vielleicht habe ich es einfach dann deswegen dann auch geschafft, wirklich nur ein, zwei Mal zu sagen, Gott im Himmel, ja, so. Und ich sag, bitte, 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 sag hallo. Und ich wollte ihr ja auch keinen Vorwurf machen, meine Mama, sie hat ja gar nichts getan, ja. Aber, ich muss trotzdem, ich habe mich dann noch umgedreht, bin nochmal hoch und dann ich muss dann erst einmal durchatmen, mich schütteln und keine Ahnung. So, und jetzt war eben am Freitagmorgen der Fall, dass, wie gesagt, wir am Fertigmann waren für die Schule und ich stehe im Bad, bin ich am Fertigmann und Samuel kommt aus irgendeinem Grund, obwohl er weiß auch, dass ich das nicht mag. Und wir hatten auch schon ein, zwei Mal, dass ich wirklich ganz deutlich ihm gesagt habe, Samuel, ich möchte das nicht. Und es ist mir wichtig, dass du das verstehst und respektierst. Ich habe ihm dann auch, wir reden auch schon ein bisschen mehr drüber dann auch. Ja, deswegen sage ich aus irgendeinem random Grund, ich weiß nicht, was ihm durch den Kopf ging. Ich habe gedacht, ich muss mal nochmal testen, ob das noch gilt, diese Regel. Hat er mich so erschreckt, ich habe den nicht mitbekommen, der hat sich so angeschlichen von hinten und knallt dann gegen die Tür und macht ganz laut dieses Buh. Und ich habe alles fallen lassen und in mir drin, allein wenn ich jetzt gerade dran denke, wird mein Kiefer super hart. Also ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst im Kiefergelenk. Und mein ganzer Körper hat sofort reagiert und zwar in einer Intensität, dass ich es tatsächlich nicht abgefangen bekam. Und es tat mir natürlich im Nachhinein ultra leid und ich habe super viel mit Samuel danach darüber gesprochen, aber in dem Moment hatte ich eine Panikattacke. Und zwar so doll, dass ich erst geschrien habe und habe gesagt, verdammte Scheiße, du sollst das nicht machen. Und also auch so. Und habe ich weiß nicht mehr, was ich noch hatte, Mascara oder irgendwas in die Ecke geschmissen gegen die Wand, hab irgendwas anderes ich weiß gar nicht mehr, was das war, ein Zahnputzbecher oder irgendwas, bin dann zum Glück schon rüber ins Schlafzimmer, weil ich schon ein Teil von mir noch da ist und sieht, da steht jetzt mein Kind, ich will eigentlich nicht, dass er das mitbekommt, und hab das dann im Schlafzimmer an die Wand geschmissen. Ich bin dann gesagt, ich muss ne, bleib kurz hier, bleib einfach kurz hier stehen, und bin rüber und ich habe geweint, mein ganzer, ich kann dann auch nicht geweint, sondern geheult, also wirklich gebebt, mein ganzer Körper, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, aber sowas hatte ich zuletzt vor über drei Jahren war ich schon mal in so einer Situation, dass ich gemerkt habe, absolute Kontrolllosigkeit, überhaupt, also ich kann das zum Glück mittlerweile beobachten, das war früher auch anders, dann geschieht dir das einfach und du denkst ja wirklich, du stirbst, ja, und so doll war es auch nicht, also dieses Luftweggefühl und dass mein Hals enger und enger und enger und enger wird und nicht wirklich nur noch so, weil du kriegst keine Luft mehr, es ist, naja, also so war es nicht, aber halt dieses Zittern im ganzen Körper, mein ganzer Körper bebt, ich kann dann auch nicht mehr stehen, also ne, meine Beine zittern so stark, dass ich umfalle, meine Hände zittern, ich krieg sofort kalten Schweiß überall, mein ganzer Körper ist nass und ich und hab dann halt geatmet und geatmet und geatmet und also so und hab geweint und geweint und geweint. Und das war so grausam für mich, dass ich parallel ja mitbekomme, dass mein Kind gerade ist. Er war dann in der Küche. Das Bad ist sozusagen bei uns so ein Durchgangszimmer, ne? Das heißt, er stand im Grunde eigentlich noch in der Küche und ich bin dann aus dem Bad hinten ins Schlafzimmer, damit er möglichst wenig jetzt so richtig davon mitkriegt. Aber natürlich war das ist nicht zu verbergen dann in dem Moment. Und ich habe echt gebraucht. Und das hat mich so schlimm beschäftigt, natürlich auch den ganzen Tag, dass ich hab mich dann runtergeatmet und getappt und gemacht. Also das war übrigens krass. Also das war crazy, dass ich nach, ich sag mal so 5 bis 7 Minuten, also das Ding, dieser Zustand ging so 5 bis 7 Minuten, was richtig lang sein kann. Und dann konnte ich wieder normal atmen und es lief kein Wasser mehr aus meinen Augen. Und ich konnte nochmal sprechen. Und dann bin ich auch natürlich auch so, ach so, genau, nee, das wollte ich sagen. Und wie schnell das aber ging, fand ich krass, eben durch Nutzen in diesem Zustand noch parallel ein Teil noch da war, der gesagt hat, du kennst Methoden und jetzt nutze das, ne? Und ich das angewendet habe und es tatsächlich auch funktioniert hat. Also das hat mich irgendwie auch ein bisschen glücklich gemacht in dem Moment. Aber natürlich war das allerschlimmste Gefühl war dann danach so diese Scham oder nee, Scham ist total falsch, das ist keine Scham. Diese, ja, Schuld. Ja, so ein Schuldgefühl, ne? Eine der niedrigst schwingendsten Emotionen, die wir so haben können, sind Schuld und Scham. Und also, ne, wirklich ganz, ganz ekliges Gefühl. Und diese Schuld sammel gegenüber, dass aufgrund von mir und meinen Erlebnissen er das jetzt so, also er hat nur Bu gemacht. Im Grunde, okay, er hat nicht Bu, er hat richtig laut Bu gemacht, aber egal, er hat ja nichts getan. Und damit klarzukommen, in dem Moment als Mama, dass ich vielleicht meinem Kind gerade etwas antue durch diese Situation, die ich aber gerade auch überhaupt nicht kontrollieren kann. Also es gibt so kein Vor und kein Zurück, ich kann nichts tun dagegen. Das ist, das war krass. Und das Beste, was ich halt noch tun konnte, neben den Methoden anzuwenden, damit es schnell vorbei ist, was da dann funktioniert hat, war, wie ich finde, ich bin danach aus dem Schlafzimmer raus, habe mich zu Samuel gekniet und erst da hat er hat auch nichts gesagt dann in dieser ganzen Zeit. Ich glaube, der war völlig perplex und habe ich mich zu ihm gekniet und dann hat er gesagt, Entschuldigung. Und dann habe ich gesagt, Samuel, danke, ich liebe, dass du das sagst, und aber glaub mir, du musst dich eigentlich für nichts entschuldigen. Ja, ich habe, und dann habe ich über beide Sachen nochmal mit ihm gesprochen, nämlich einerseits, weil ich das auch wichtig finde, dass wenn ich sage, dass etwas bei mir nicht geht und dass er es bitte nicht tut, dann meine ich das so und dann hat das einen Grund. Und wir haben ja auch schon öfter mal über die Gründe gesprochen, nur er hat es halt nie so erlebt. Er weiß, ne, also er weiß dann vielleicht rational, okay, Mama kann damit nicht umgehen, das löst was in ihr aus und dann geht's ihr nicht so gut. Ja, aber in dem Moment hat er es halt gesehen, was dann passiert. Und ich wollte nie, dass er das sieht. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz klar sagen, es ist mir trotzdem wichtig, dass er versteht, dass ich Grenzen habe, die einfach einzuhalten sind. Punkt, Ende, aus. Und da ist mir, das ist völlig egal, ob das ja nur ein Kind ist und ob das ist völlig egal. Es gibt Grenzen und das, wir hatten das zum Beispiel auch schon mal beim Thema Schlagen, Treten. Mein Kind hat mich ein einziges Mal getreten. Also ist ja, wenn wir catchen richtig doll und so, gar keine Frage, aber als, ich weiß gar nicht, wie alt der da war, 3 oder so, und da war der stinkig und ich saß da und wollte, ne, hab ihm dann gesagt, ich bin da, wenn du was brauchst, und dann holt er aus und tritt mir in den Bauch. Und da bin ich auch so, also das ist leider, das sind einfach Trigger. Das sind Trigger für mich, die auch erklärbar sind. Aber es ist am Ende auch scheißegal, ob sie erklärbar sind oder nicht, sondern es geht nicht für mich. Und dann habe ich ihm das auch, ich habe ihm das so deutlich gesagt. Ich habe ihn nicht angebrüllt, ich habe ihn nicht beleidigt, ich bin nicht völlig ausgerastet oder so, sondern in meinem ultra klaren Command-Mode, das ist eine Grenze und die wird nicht überschritten. Und das möchte ich nie wieder erleben. Und das, also ne, im Grunde, das reicht schon, das ist seitdem nie wieder passiert. Das war ganz klar. Und jetzt in dieser Situation eben im Grunde ähnlich, habe ich ihm auch nochmal gesagt, es muss klar sein, es tut mir leid, du kannst das, erschrecken ist an sich nichts Schlimmes. Und du kannst deine Schulkameraden erschrecken, wenn ihr das spielt, du kannst Gott und die Welt Buh machen, ich weiß, das ist an sich ist das nichts Schlimmes. Für mich aber schon. Und es Für andere Menschen ist vielleicht was anderes was Schlimmes. Man kann das nie so genau wissen. Und es geht auch nicht darum, bei jedem jetzt immer übervorsichtig zu sein. Aber deswegen, du kannst es auch vorher nicht wissen. Du bist darauf angewiesen, dass Menschen dir sagen, was sie vertragen oder nicht vertragen oder was ihnen wehtut und was für sie okay ist. Sowas muss kommuniziert werden. Aber wenn es dann kommuniziert wird, dann ist es auch wichtig, dass man das ernst nimmt. Weil dann hat das einen Grund. Und gleichzeitig habe ich dann auch die ganze Autofahrt über noch versucht, ihm, nicht versucht, ich habe mit ihm darüber tatsächlich gesprochen und habe versucht, doch da wirklich versucht, ihm im Grunde die Neurowissenschaften ein bisschen anzubringen, könnte man sagen. Also ich hab auf ganz kindliche Weise, ich hole jetzt nicht noch mehr aus, wir sind jetzt schon relativ weit hier in diesem Thema gewesen, aber ich habe im Grunde versucht, auf kindliche Weise ihm verständlich zu machen, was in einem Menschen, also was im Grunde Trigger sind. Ich habe auch das Wort Trigger nicht benutzt, aber halt, ne, was sind diese Knöpfe? Was ist wie kann, also, weil ich finde das so ein wichtiges Learning für ein Kind, dass es das tatsächlich gibt, dass du manchmal vielleicht denkst, hey, ich habe doch gerade gar nichts gemacht. Und dann hat das auch mit dir nichts zu tun, sondern mit der anderen Person. Und das können im Kleinen passieren, als auch im Großen passieren. Das sind Trigger, die werden halt ausgelöst durch manchmal völlig banale Dinge. Und ich bin so, ja, im Grunde muss ich wirklich so sagen, vielleicht klingt es ein bisschen übertrieben jetzt, aber ich bin echt dankbar, dass das passiert ist, dass wir in dieser Situation waren, wir haben da so intensiv noch drüber gesprochen, die ganze Fahrt zur Schule hin, dann haben wir auch mittags nochmal und abends nochmal beim ins Bett gehen, haben wir nochmal ganz viel darüber gesprochen und Samuel hat dann auch selber so tolle Formulierungen für Dinge gefunden und uns gedrückt und es ist alles okay. Ich meine, ich habe ihm ja auch nichts getan oder jetzt körperlich oder weiß ich nicht. Egal. Riesenthema. Ich finde es auch nicht selbstverständlich, das im Podcast zu erzählen, jetzt wo wir doppelt so viele Hörer sind. Aber irgendwie auch doch, weil ich dann denke, ja, es gibt so viele Gründe dafür. Aber der eine, auf den ich jetzt eben noch hinaus wollte, ist dieses fast dankbar sein, dass so eine Situation passiert ist, die man ja eigentlich immer natürlich dringlichst versuchen würde zu vermeiden, ne? Und Kinder nicht mit so starken Emotionen von jemand anderem zu konfrontieren, damit sie keine Angst kriegen, dass sie nicht irgendwie in so einen Modus rutschen von, oh Gott, ich muss Mama beschützen oder ich habe was falsch gemacht halt, ne? Weil das ist ja das, was in einem Kind dann passiert. Oh Gott, ich habe gerade was gemacht. Entschuldige. Ich habe gerade was gemacht und daraufhin ging es Mama schlecht. Das heißt, ich habe verursacht, dass Mama schlecht geht. Und was tun wir dann, wenn sowas passiert? Egal was es ist, vielleicht hast diese Art der Reaktion noch nie gehabt, aber vielleicht ist es was anderes, wo du dich manchmal schuldig deinen Kindern gegenüber fühlst. Drüber reden. Wir müssen darüber reden. Und ich finde, solange körperlich da niemand zu Schaden kam oder irgendwas, können wir mal aufhören, jede Überreaktion, was ja auch definitiv eine Überreaktion ist, auch das wieder, ne, ich habe ihm das ja erklärt, das ist keine normale Reaktion. Nicht jeder Mensch reagiert so, das ist absolut klar. Aber trotzdem, nicht alles so, was wollte ich gerade sagen, normale Reaktion. Also genau, das war jetzt keine normale Reaktion, aber diese Überemotionalität, genau, nicht immer so ausklammern zu wollen oder die Kinder vor dem allem so beschützen zu wollen. Ich weiß nicht. Ich finde, ich bin wirklich dankbar, dass das passiert ist und wir solche Themen halt jetzt dadurch ansprechen konnten und ich das Gefühl hatte, er hat ein ganz anderes Gefühl dafür bekommen, an welchen Situationen, die er im Alltag beeinflusst. Also, oder bis zu welchem Punkt er Einfluss hat und Verantwortung hat und ab wann nicht mehr. Ich meine, wie krass. Wir hätten es nie besser eigentlich auseinanderdröseln können, als jetzt gerade in dieser Situation. Ich muss kurz was trinken. Okay, um nach dieser halben Stunde Talk dieser Geschichte, keine Ahnung, das letzte Mal haben wir kurz, nochmal auf die Base zurückzukommen, die mich zum heutigen Podcast-Thema ja dann damit geführt hat, nämlich Kontrolllosigkeit ist, glaube ich, ziemlich obvious. Nachdem wir bei Punkt 1 hatten, du hast keine Kontrolle darüber, wie andere Menschen reagieren, ist Punkt 2, du hast auch keine Kontrolle darüber, was manchmal in dir passiert. Weil ich bin keine Panikattacken-Patientin, ja. Ich habe Erfahrungen damit gemacht und ich habe viel erlebt, was einfach in meinem impliziten Gedächtnis gespeichert ist. Also wir haben so das explizite, also du auch, jeder Mensch hat das, einmal das explizite Gedächtnis, das heißt, da ist alles gespeichert, woran du dich explizit erinnern kannst. Zum Beispiel, schien heute die Sonne, ja oder nein? Hast du heute was gegessen? Gut, manchmal weiß ich es nicht mehr, aber ne, so ja oder nein. Wie heißt deine Oma? Ne, also das sind Dinge, an die kannst du dich erinnern. Und das ist in deinem expliziten Gedächtnis gespeichert. Und dann haben wir aber noch ein implizites Gedächtnis. Das implizite Gedächtnis ist dein Körper, deine Muskulatur. Und all das, was jede Erfahrung in deinem Leben von Baby, manche sagen sogar schon pränatal, an, sind da drin gespeichert. Und das muss manchmal tatsächlich gar nichts Wildes gewesen, also dass dir tatsächlich gar nichts mega Schlimmes passiert ist, oder sowieso kann man das ja so gar nicht sagen, ne? Man kann das nicht vergleichen, für den einen ist das schlimm, für den anderen ist das schlimm. Aber ich meine jetzt, wo man allgemein vielleicht einen Google-Eintrag zum Thema Trauma finden würde, ja? Vielleicht ist dir sowas nie passiert, sondern vielleicht war es wirklich nur, dass dein Hamster ist gestorben und deine Schwester hat darüber gelacht. Oder deine Mama hat dir nicht richtig zugehört, als du was Wichtiges erzählen wolltest. Oder, also Dinge, die uns allen passieren, das ist völlig normal, das ist völlig menschlich. Und es ist, ja, genau diese Dinge gilt es niemals vermeiden zu wollen. Ja, das ist wieder beim Grundthema Kontrolle. Aber wir dürfen uns bewusst sein, dass all das in deinem impliziten Gedächtnis gespeichert ist und es immer sein kann, dass du irgendwann in deinem Leben in eine Situation gerätst, wo irgendjemand, ob willentlich oder völlig unwissentlich, diesen einen Knopf drückt und in dir etwas aufgeht, was du überhaupt nicht zuordnen kannst, weil du natürlich nicht mehr weißt, wie deine Schwester damals genau geguckt hat, als dein Hamster gestorben ist. Weil es dir damals war vielleicht doof, hast dich ein bisschen drüber geärgert in dem Moment, ah, so, aber dann irgendwann war auch wieder gut, das hast du vergessen. Aber in deinem Körper sind diese Dinge gespeichert und das sind die eigentlichen Trigger, vor denen du dich auch niemals, eigentlich niemals zu 100% schützen kannst. Wie denn? Und das sind nämlich dann wieder die, ich habe eben über die gesprochen, ne, die immer versuchen, im Außen alles, die Reaktion der Menschen immer unter Kontrolle zu haben und immer alles so vorzubereiten, dass du für jede Eventualität, wie irgendein Heinz da draußen denken könnte, gewappnet bist. Und wie absurd das hatten wir ja schon. Und jetzt müssen wir auch noch darüber reden, dass du dich niemals auf jede Reaktion deiner selbst vorbereiten kannst. Und das ist deswegen so ein emotionales Thema auch für mich, weil noch nicht mal wegen der Aktion jetzt hier am Freitag, sondern weil ich das in der Persönlichkeitsentwicklung eine Zeit lang ganz massiv erlebt habe. Dass ich das Gefühl hatte, Leute hören nicht mehr auf, sich selber erforschen zu wollen und noch tiefer forschen und forschen und forschen zu wollen, was sie aber nie machen innerhalb dieser erstmal Wochen, dann Monate, dann Jahre und wahrscheinlich irgendwann Jahrzehnte an Forschung in nach innen, nach innen, nach innen, nach innen, nach innen, ist, dass sie irgendwas tun im Außen. Und was passiert in dieser Zeit? Ihre Lebenszeit verrinnt. Ich habe manchmal Leute wirklich, das hat mich so aufgebracht. Ja, kann man es auch sagen, das ist vielleicht dein Trigger, Veronika, mag sein. Leute beobachtet, die eigentlich, wenn wir es so hart formulieren wollen, weder das Geld noch die Zeit haben, sich wirklich über Jahre mit ihren innersten inneren Kindern und den Kindeskindern des inneren Kindes auseinanderzusetzen und jede Facette davon kennenlernen zu wollen. Wozu denn? Am Ende ist es doch genau das. Du versuchst damit Kontrolle darüber zu haben, dass du auf jeden Fall zu 100% in deiner Erleuchtung sagen kannst, wenn mal mein Kind an der Badezimmertür steht, dann ist es egal, ob er Bu macht oder ob er mich durchkitzelt. Ich werde mich durch nichts triggern lassen können. Ja, geil. Und was hast du erreicht in der Zeit? Was hast du aufgebaut? Inwiefern hast du irgendwas sonst bewegt in deinem, hast du irgendwas kreiert? Hast du, so, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, und dann kommt ein anderer Trigger. Und auf den warst du noch nicht vorbereitet. Die ganze Arbeit umsonst. Also, wieso lernen wir nicht lieber A, diese Dinge sind da, du hast ein implizites Gedächtnis. Ja, es kann immer sein, jeden Tag, in jedem Moment, in einem Satz, den du in einem Buch liest, keine Ahnung, in einem Satz, den du in einem Podcast hörst, in einem Musiktext, es kann, oder eben auch durch Begegnung mit Menschen, bla 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 bla, es kann immer sein, dass irgendwas in dir ausgelöst wird und du keine Ahnung hast, wo kam das denn jetzt gerade her? Wow, macht das gerade was mit mir? Aber ist es nicht viel sinnvoller, wie gesagt, uns A, darauf vorzubereiten, aha, das kann also passieren, und dann B, Methoden an der Hand zu haben, wie du damit umgehst, und C, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, die Fähigkeit zu haben, je nachdem, wenn ein anderer Mensch beteiligt war, wie in diesem Fall mein Sohn, darüber zu sprechen. Wäre das nicht nett? Also wäre das nicht, wenn du diese Base hast, wie würdest du dann durch dein Leben gehen? Wie würdest du dann Projekte starten? Wie würdest du dann Entscheidungen treffen? Ich glaube, du würdest es mehr machen. Nicht du, aber alle anderen so. Okay, also das war jetzt ein bisschen Extended Version von Punkt Nummer 2, aber ich fand den wichtig. Es gibt noch 1 Million Dinge dazu zu sagen. Aber ja, Veronika, bald in halbwegs Runde. Das wird die längste Podcast-Folge seit Anfang des Jahres. Punkt Nummer 3 machen wir ganz kurz, denn ich habe gemacht, ich habe jetzt 2 Punkte genannt, über die wir uns bewusster werden dürfen, dass wir darüber keine Kontrolle haben. Und die waren beide so ein bisschen angstbasiert, ja, im Grunde, ne? Also die Angst vor der Reaktion anderer, die Angst vor meiner eigenen Reaktion und dann meiner Reaktion auf mich selbst. Und dieser dritte Punkt, der hebt sich davon ein bisschen ab. Und zwar haben wir manchmal auch überhaupt keine Kontrolle darüber, wie sehr uns unsere Vision und das Ziel, das wir uns für uns setzen, wo wir hinwollen, im positiven Sinne, ne? Also, weil wir setzen uns für gewöhnlich Ziele mit positiven Dingen und ja, wo wir heute hinwollen. Dinge, die wir uns wünschen, die wir auf unser Vision Board kleben. Wir sagen, das wäre geil. Wenn das erstmal da ist, oh mein Gott, ich würde mich so freuen. Und dann macht es plötzlich pam, 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 pam im Leben. Und dann sind plötzlich diese Worte 1, 2, 3, 4. Achtmal habe ich es, glaube ich, gepannt. So, plötzlich sind 8 Möglichkeiten innerhalb teilweise von einem Tag oder auch dann halt von mir aus von 4, 5, 6, 7, 8 Tagen knallt dir das Universum plötzlich so 8 Möglichkeiten hin, die du jetzt entscheiden musst. Ja, du wolltest doch hier, du wolltest doch das Haus am Strand, ne? Du wolltest doch diesen Traummann. Ach ja, und du wolltest ja hier beruflich maximal erfolgreich sein. Also hier wäre jetzt, genau, du müsstest es nur jetzt entscheiden, bitte. Also willst du das jetzt machen? Sollen wir das angehen? Also jetzt, wenn dann sag jetzt. So. Kennst du das? Ich weiß nicht. Aber das ist nämlich auch was, was gerade in meinem Leben irgendwie, also die Beispiele, die ich eben genannt habe, sind random. Ja, also die haben nicht wirklich was mit mir zu tun. Nicht alle. Aber kennst du das auch, dass wenn du dir, egal jetzt in welchem Lebensbereich, und du hast es so lange, denkst du so, ja, und das ist meine Vision und da, und plötzlich, und eigentlich müsstest du dich freuen, ne? Eigentlich müsstest du sagen, ey, geil, und here we are, guck mal, ich habe mir das doch gewünscht, dann machen wir das doch jetzt, klar, und jetzt gehen wir nochmal mehr, also jetzt habe ich mich vielleicht die letzten, Entschuldigung, die letzten Monate ein bisschen verloren, weil ja, ich habe das zwar Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres auf mein Vision Board übertragen, aber das Leben, ne, weiß ja, wie es ist. Und dann habe ich das wieder so ein bisschen wie sagt man denn? Dingst. Und ja, und jetzt hat mich das Universum nochmal daran erinnert, oder das Leben oder Gott oder Allah oder wer auch immer, mich nochmal daran erinnert, dass ich da ja eigentlich hin wollte. Ach, voll schön, ja, nee, dann nehme ich das doch jetzt und let's go. So ist es dann halt nicht, sondern plötzlich kommen so viele, weiß nicht, ob man das so kryptisch jetzt so gut versteht, aber hier, also wenn du schon mal in der Situation warst, dann kennst du das vielleicht, dass es Kontrolllosigkeit auch im Positiven gibt und du plötzlich so denkst, oh, wow, 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 warte mal ganz kurz. Ja, das war zwar schon mein Ziel, aber irgendwie ist mir das jetzt doch gerade vielleicht ein bisschen viel. Also jetzt habe ich gerade das Gefühl, ich kann es gar nicht mehr kontrollieren. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt ansetzen sollte. Ich weiß gar nicht mehr. was? Also, wenn ich das mal gerade so als Beispiel, eigentlich kenne ich es auch von Coaches zum Beispiel, wenn eigentlich in jedem, ich habe jetzt gerade niemanden explizit vor Augen, sondern eigentlich in jedem einzelnen Veränderungsprozess, immer dann, wenn wir in New Motion, in der Ausbildung, in 1-zu-1-Coachings, in whatever, an dem Punkt sind, dass es jetzt schon geht, okay, guck mal, das hast du dir doch als Ziel gesetzt. Here we are, jetzt kannst du es machen. It's your stage, so ungefähr. Und was dann in den Leuten passiert. Und dann haben wir Hallo Kontrolllosigkeit, dann haben wir das nämlich auch wieder. Es ist am Ende das gleiche Gefühl von wow, 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 warte mal ganz kurz, also Überwältigung, Überforderung, Handlungslosigkeit, wie sagt man denn? Handlungsunfähigkeit gefühlte, ja, und so dieses, okay, freeze, erstmal, keine Ahnung, ich habe gerade keine Kontrolle mehr über die Situation. Das heißt, und das ist mein Learning Nummer 3, es gibt Kontrolllosigkeit, also auch in dem Bereich, wo es dir die Kontrolle darüber entzieht oder vermeintlich, also dass du das Gefühl hast, ich kann das gerade alles gar nicht mehr halten und kann das ja gar nicht mehr alles so richtig abwägen. Ja, wenn es in einem positiven Kontext steht. Das passiert mir selten, aber ich habe, glaube ich, gerade nicht mehr so viele Wörter. Es ist richtig spät. Schaffe ich noch den Podcast rechtzeitig? Ja, 23:09, das schaffen wir, Leute. Sonntag online. Ja. Ist das nicht schön, dass es Kontrolllosigkeit nicht nur im, also so angstbasiert gibt, genau, so habe ich es eben gesagt zu den ersten beiden Punkten, ne? So angstbasierter. Und dann gibt es aber auch Kontrolllosigkeit, die mehr so auf deiner, ja, oh, ich mag das Wort beste Version nicht, aber so diese Zielversion von dir. Was halt da so eigentlich ja auf Wünschen basiert. Die ersten beiden Beispiele sind auf Angst basierende Kontrolllosigkeiten, Kontrollverluste und der letzte Punkt ist so ein wunschbasierter Kontrollverlust. Und mit diesem philosophischen Ansatz zum Thema Kontrolle und Umgang mit den Momenten, in denen du checkst, dass du eigentlich gar keine Kontrolle hast, entlasse ich dich jetzt in deinen Abend, Tag, Nacht, Morgen, je nachdem. Und hoffe, dass du nochmal ganz bewusst vielleicht jetzt nach diesen Worten durch deinen Tag und dein Leben gehst und die ein oder andere Entscheidung treffen kannst, ohne dass du versuchst, die Angst zu vermeiden oder das Gefühl hast, dem Wunsch nicht gerecht werden zu können. Genau. Damit, ja, muss ich mich jetzt selber schon wieder unterbrechen. Wie kann man denn 68 Minuten labern, Veronika? Allein auf dem Sofa. Here we are. Geht alles. Also dann, wir hören uns nächstes Mal. Beweg dich unbedingt. Beweg dich. Dann bewegt sich auch was.